Guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Anhörung und bitte die Plätze einzunehmen, auch der Kollege Wilsch. Nee, du darfst aber auch sitzen. Okay. So, diese Anhörung liegt zugrunde ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Windenergie auf Seegesetzes und anderer Vorschriften, Bundestagsdrucksache 19-20429. Ich begrüße dazu recht herzlich als erstes die Sachverständigen, die ich jetzt einzeln aufrufen werde, damit wir auch fürs Protokoll wissen, dass sie alle da sind. Als erstes Herrn Christoph Maurer von Consentec GmbH. Guten Tag, Herr Maurer. Herr Dirk Güsewell, ENBW. Dankeschön. Herr Pierre Bauer, Siemens. Dankeschön. Herr Stefan Timm, hinter der Kamera versteckt. Okay, danke. Herr Heiko Messerschmidt. Herr Heiko Messerschmidt ist zugeschaltet. Okay, alles klar. Also einen haben wir sozusagen per Video dabei. Dann haben wir Herrn Peter Reitz. Herr Reitz, guten Tag von European Energy Exchange. Dann Dr. Kim Detloff von NABU. Guten Tag. Und Herr Matthias Zellinger von VDMA, vom Verband der Maschinenanlagen. Guten Tag. So, des Weiteren begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, die teilweise hier, aber teilweise uns auch an den Bildschirmen verfolgen. Für die Bundesregierung, Frau... Also Sie sehen, wir sind voll im Üben.
Die Musik war jetzt ein bisschen schlechter.
Okay, ich begrüße für die Bundesregierung Frau parlamentarische Staatssekretärin Winkelmeier-Becker. Wir haben uns ja heute schon den Vormittag gemeinsam gesehen. Dann die Vertreter der Länder, die Vertreter der Medien und natürlich auch unsere Zuhörer und Zuschauer auf der Bühne und vor den Fernsehschirmen, die das Ganze im Parlamentsfernsehen verfolgen können. Zum Ablauf noch ein paar Erläuterungen für Sie, aber ich denke, den einen oder anderen habe ich auch schon mal gesehen, der müsste das schon wissen. Wir haben uns darauf verständigt in den Fraktionen, dass wir die Anhörung nicht in Themenblöcke aufteilen, sondern dass wir sie nach der Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen durchführen. Das bedeutet, entsprechende Stärkeverhältnisse der Fraktionen hat die Fraktion jeweils ein Rederecht von 4 Minuten. Die 4 Minuten beziehen sich auf die Frage und die Antwort. Das ist wichtig. Ist auch wichtig immer für meine Kollegen. Ich weise da gerne noch mal darauf hin. Je kürzer die Frage, je länger die Antwort. Also das ist nochmal wichtig für Sie, weil ich muss dann nach 4 Minuten eingreifen, damit niemand benachteiligt ist. Ich würde dann auch Sie dann bitten, zum Schluss zu kommen. Hier läuft eine Uhr. Die ist deshalb wichtig, weil das ist auch das Zeichen, dass man dann fertig sein müsste. So, noch ein Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses noch mal zu Beginn Ihrer Frage auch noch mal sagen, an wen Sie die Frage richten. Ich werde Sie dann noch mal einzeln aufrufen fürs Protokoll, bevor Sie antworten, damit das alles hier seine Richtigkeit hat. Es wird auch ein Wortprotokoll erstellt und zur Erleichterung der Protokollführer machen wir diese Regelung. So, ich habe nichts vergessen, Herr Michael, zur Einleitung. Gut. Dann können wir mit der Anhörung beginnen. Als erstes Herr Köppen von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte, Herr Köppen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Maurer. Herr Maurer, ich würde gern wissen, es gibt ja im Falle von 0 Cent geboten ein zweites Geburtsverfahren zur Einführung einer zweiten Geburtskomponente, dass Sie dieses Verfahren mal erklären, die Vor- und Nachteile, auch die Vorteile gegenüber der sogenannten Contract of Difference Verfahrens, dass wir mal wissen, was passiert da im Wettbewerb, was passiert mit den Preisen, dass Sie das uns mal bitte erläutern.
Herr Maurer, bitte. Ja, danke. Das ist für 4 Minuten ein spannendes Programm. Wir haben in den Ausschreibungen im Übergangssystem in beiden Ausschreibungen 0-Cent-Gebote gesehen. Das ist zwar nicht sicher, dass wir in Zukunft die auch haben werden bei Windenergie auf See, aber es kann sehr wohl sein. Wenn wir aber bei dem zentralen Ausschreibungsmodell zwei Gebote mit 0 Cent hätten, hätten wir keine Möglichkeit, auf Basis eines wirtschaftlichen Entscheidungskriteriums eine Zuschlagsentscheidung zu treffen. Deswegen besteht hier Handlungsbedarf. Also nach heutigem Recht müsste gelost werden. Das ist, glaube ich, für niemanden befriedigend und will niemand. Deswegen brauchen wir ein wirtschaftliches Entscheidungskriterium. Der Gesetzentwurf schlägt hier die zweite Gebotskomponente vor. Ein Verfahren, das ausschließlich, wenn 0-Cent-Gebote abgegeben worden sind, mehrere oder ein Einbrechtsrecht besteht, die Bieter die Chance haben, nicht nur 0 Cent zu bieten, sondern eine Zahlungsbereitschaft zu erklären. Und derjenige Bieter, der bereit ist, die höchste Zahlung zu leisten, die würde dann in jährlichen Raten zu leisten sein, erhält den Zuschlag. Diese Zahlung wird verwendet als Offshore-Netzanbindungsbeitrag, um die Kosten der Offshore-Netzanbindung, die die erfolgreichen Bieter ja kostenlos bereitgestellt erhalten, abzusenken. Das wesentliche Alternativmodell, das diskutiert wird, ist das der Differenzverträge. Bei den Differenzverträgen werden die Bieter letztendlich beanreizt, auf ihre Stromgestehungskosten zu bieten. Das heißt, es gibt keine 0-Cent-Gebote. Sie werden aber auch vollständig vom Marktpreisrisiko entkoppelt. Das heißt, wenn Sie mehr verdienen, als der Marktpreis ist, müssen Sie die Übererlöse zurückzahlen. Wenn Sie weniger verdienen, bekommen Sie sie als Förderung erstattet. Das ist bei der zweiten Gebotskomponente anders. Die basiert auf dem etablierten Mechanismus der gleitenden Marktprämie. Die gleitende Marktprämie erlaubt eine Zahlung, eine Förderung, wenn der Gebotspreis höher ist als das, was am Markt erlösbar ist, dann wird die Differenz erstattet, aber Übererlöse müssen nicht zurückerstattet werden. Das klingt zunächst einmal so, als ob die Bieter davon mehr hätten, aber Bieter, rational kalkulierende Bieter, nehmen diese Mehrerlöse in ihr Kalkül mit rein und sind eben bereit, weil sie glauben, dass sie mehr verdienen werden am Markt, als sie überhaupt für die Refinanzierung der Anlage brauchen, diese Mehrerlöse in eine zweite Gebotskomponente zu stecken. Das sind beides aus meiner Sicht denkbare Verfahren zum Umgang mit der Situation bei 0-Cent-Geboten. Der wesentliche Unterschied besteht in der Frage der langfristigen Marktintegration der erneuerbaren Energien. Die zweite Gebotskomponente ist aus meiner Sicht eine logische Fortführung des Modells der gleitenden Marktprämie, das schrittweise die erneuerbaren Energienanlagen an den Markt heranführt. Mit diesem Modell können die Bieter Marktpreisrisiken übernehmen. Sie müssen es aber nicht, weil sie können auch weiterhin positive Gebote abgeben und eine Förderung erhalten. Das ist also ein Modell, das es erlaubt, schrittweise erneuerbare Energien immer weiter in den Markt zu integrieren. Der wesentliche Unterschied bei den Differenzverträgen ist, dass für die Erlöse der Bieter der Marktpreis, zumindest das Marktpreisniveau, weitgehend irrelevant ist. Das heißt, wir schirmen die Bieter mit dem Modell der Differenzverträge vom Markt ab. Und die Hürde, erneuerbare Energien vollständig in den Markt zu übernehmen, wenn man das für ein politisches Ziel hält, wird nicht kleiner, sondern sie bleibt genauso hoch wie in der Vergangenheit auch. Beziehungsweise, wenn man es ernst nimmt, ist sie sogar etwas höher als bei den 0-Cent-Geboten, die wir in der Vergangenheit hatten. Ja, wir errichten wieder einen Schutzwall der erneuerbaren Energien vor dem Marktpreisniveau. Und deswegen halten wir das Modell der zweiten Gebotskomponente für überlegen, weil es einfach die langfristige Marktintegration vereinfacht und nicht erschwert wie bei den Differenzverträgen.
Recht herzlichen Dank. Als nächstes spricht Kollege Westphal von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie uns zur Verfügung stehen hier im Ausschuss als Sachverständige. Wir haben bei der Energiewende den Ausstieg aus der Atomenergie und aus der Kohle jetzt im Parlament beschlossen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, einen sicheren Rahmen zu schaffen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, also das auch zu realisieren, auch vor dem Hintergrund Versorgungssicherheit. Und deshalb meine Frage an Herrn Timm. Wie sieht der Verband das, was zumindest den weiteren Ausbau angeht? Sind die Rahmenbedingungen wirklich für die Investoren sicher, das auch zu realisieren?
Bevor ich den Herrn Timm das Wort gebe, begrüße ich jetzt auch den Kollegen Heiko Messerschmidt, der uns jetzt zugeschaltet ist, und ich hoffe, er kann uns hören. Okay. Wir hören Sie noch nicht. Können Sie es noch mal versuchen?
Jetzt müssen Sie mich hören.
Jetzt höre ich Sie. Alles gut. Gut, danke schön. Ja. Danke schön. So, bis gleich. Und jetzt Herr Timm, und ab jetzt läuft auch erst Ihre Zeit. Okay.
Dass ich heute die Möglichkeit habe, hier für die Branche Stellung zu nehmen. Grundsätzlich ist zum Windseegesetz zu sagen, dass es natürlich richtig ist, dass darin das 20-Gigawatt-Ziel für das Jahr 2030 und das 40-Gigawatt-Ziel für das Jahr 2040 festgeschrieben werden. Das ist vordergründig auch auf jeden Fall schon mal sehr gut und ist geeignet, der Branche auch Planungssicherheit zu geben. Allerdings sind es die kleinen Details, die hier verheerende Wirkung haben. Und Sie haben gerade eben nach der Wirtschaftlichkeit gefragt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen oder ganz insbesondere an dieser Stelle auf die Kosteneffizienz eingehen. Es ist tatsächlich so, dass im Rahmen der zweiten Gebotskomponente die Bieter die langfristige Strompreisentwicklung betrachten müssen. In dem Punkt haben wir überhaupt keinen Dissens zu den Aussagen von Herrn Maurer. Das Problem besteht allerdings darin, dass diese langfristige Strompreisentwicklung in ganz erheblichem Umfang von der Gesetzgebung abhängig ist. Und daraus resultiert eine Unsicherheit bei den Erlösen. Die Banken reagieren auf diese Unsicherheit mit Zinsaufschlägen, die schließlich zu Steigerungen bei den Stromgestehungskosten in einer Größenordnung von 28-35% münden. Dies ist durch diverse Studien auch belegt. Es gibt einen zweiten Effekt bei der Kosteneffizienz, und da geht es ganz konkret um den Industriestrompreis. Ich will hier die Auswirkungen anhand eines Beispiels darlegen. Angenommen, Sie haben Stromgestehungskosten von, sagen wir, wie zuletzt in UK bezuschlagt, 4 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kommt es, Sie gehen in die Ausschreibung rein und geben ein 0-Cent-Gebot ab. Anschließend kommt es zur Ausschreibung der zweiten Gebotskomponente. Und den Wert müssen Sie natürlich als Investor ebenfalls bei dem Verkauf des Stroms ebenfalls auf die Kilowattstunde anrechnen. Mal angenommen, das wäre 1 Cent. Dann haben Sie also schon mal 5 Cent, die Sie am Strommarkt erlösen müssten, wenn Sie sich refinanzieren wollten. Und dann sagt Ihnen die Bank noch, naja, aber dein Erlösstrom ist unsicher, deshalb kommen höhere Zinsaufschläge rein. Also rechnen wir in diesem Fall einfach mal nicht mit 35%, was die obere Grenze ist, sondern nur mit 30. Dann landen wir also bei 6,5 Cent. 6,5 Cent, das ist der Preis, mit dem unsere Unternehmen dann an die Industrie herantreten sollen und sagen, mach mal bitte ein PPA mit uns. Beim Differenzvertrag haben wir hingegen Kosten von 4 Cent, die wir auch an den Strommarkt bringen. Das ist der Gap, ganz plastisch ausgedrückt, warum sich auch die Industrie in großen Teilen dem Differenzvertragsmodell so angeschlossen hat. Vielen Dank.
Es geht wieder so. Herr Kutry, bitte,
ja, von der vielen, AfD. Vielen Dank. Ja, meine Frage geht an Herrn Dr. Detloff vom NABU. Windenergieanlagen beeinträchtigen oder zerstören ja sogar die Umwelt, mal mehr, mal weniger, wenn sie im Wald stehen oder wie jetzt hier, wenn sie also in den Meeresgrund dort errichtet werden. Und da geht meine Frage dahin, ob Sie dieses Thema vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen können, inwieweit hier auch das eine Ziel des Umweltschutzes im energiepolitischen Zieldreieck gestört wird.
Danke. Herr Dr. Detloff, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und ich freue mich sehr, dass ich so ein bisschen eine andere Perspektive mit in diese Runde bringen kann. Im Vorfeld hatte sich ja angedeutet, dass es stark um das Vergütungsmodell, um die verschiedenen Modelle gehen wird. Und letztendlich nähert sich das Windenergie auf See Änderungsgesetz ja auch aus den Anstrengungen, Klimaschutz umzusetzen, aus dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Und deshalb ist es wichtig, glaube ich mal, diese Naturschutz-, Umwelt- und Klimaschutzbrille aufzusetzen. Wir haben uns als NABU früh für einen Mix von erneuerbaren Energien ausgesprochen, unterstützen auch die 20 Gigawatt. Aber letztendlich kennen wir heute, lernen wir eigentlich ständig noch in diesem dynamischen System dazu, welche Umweltauswirkungen auch aus der Offshore-Windkraft resultieren und dass wir anfänglich unterschätzt haben, welche Auswirkungen letztendlich die Offshore-Windenergie in welchem Ausmaß auf die ohnehin überlasteten Ökosysteme der Nord- und Ostsee hat. Und die Konflikte sind vielfältig. Also wir alle kennen die Schallproblematik, wenn die Fundamente in den Meeresboden getrieben werden. Das haben wir inzwischen mit einer wirklich steilen und guten Lernkurve einigermaßen in den Griff bekommen, indem wir technischen Schallschutz einsetzen und das duale Lärmschutzkriterium der Bundesregierung weitestgehend einhalten können. Wir lernen jetzt aber letztendlich auch, was das kumulativ bedeutet, wie viele Windparks miteinander auf verschiedene Artengruppen einwirken und besonders dramatisch sind die Auswirkungen auf Seevögel. Da haben wir in der Tat die anfänglich geschätzten Meideradien deutlich unterschätzt. Wir haben sie ungefähr 3-4 Mal unterschätzt, sodass wir es mit massiven Lebensraumverlusten in Nord- und Ostsee zu tun haben, auch in den ausgewiesenen Schutzgebieten des Natura 2000-Netzwerkes. Und wir verändern praktisch, wir sagen von Naturschutzseite immer ganz gern, wir brauchen die Windkraft, aber Windkraft ist ein echter Gamechanger. Also wir verändern wirklich die gesamten Ökosysteme vor unserer Haustür. Das geht damit los, dass wir wirklich das Habitat verändern. Dort, wo Weichboden war, kommt Hartboden rein. Wir verändern Lebensgemeinschaften, wir verändern Strömungsverhältnisse. Also letztendlich, glaube ich, lernen wir es gerade, was eigentlich schon bei 7,5 Gigawatt, und das dürfen wir immer nicht vergessen, das sind die Probleme, die ich beschreibe, die haben wir kennengelernt, über das, die heute über 24 Anlagen in der AWZ ausgebauten 7,5 Gigawatt. Und ich glaube, es bedarf unser aller Anstrengungen, wenn wir dieses Ausbauziel verdreifachen wollen. Und deshalb glaube ich schon, dass es richtig ist, auf die 20 Gigawatt hinzuzuarbeiten. Aber als Naturschutzverbände und nicht nur der NABU haben wir einen wichtigen Nebensatz in unsere Handlungsempfehlung reingenommen. Das steht im Rahmen der Natur, im Rahmen der ökologischen Belastungsgrenzen, im Rahmen der Naturverträglichkeit. Und da müssen wir heute einfach konstatieren, dass es Nord- und Ostsee ohnehin schon schlecht geht. Und dass jetzt diese neue Form der Energiegewinnung in einen überlasteten Raum im schlechten Umweltzustand drängt. Und da gibt es ja verschiedenste Beweise dafür, von jüngsten Zustandsberichten der Meeresstadt, die Rahmenrichtlinie, bis zu Vertragsverletzungsverfahren, die gegen Deutschland laufen. Ich glaube, wir sind gut beraten, so ein bisschen unsere Hausaufgaben zu machen und erst die ökologischen Belastungsgrenzen zu verstehen von Nord- und Ostsee, ehe wir mit Ausbauzielen nach 2030 planen. Vielen Dank.
Danke, Herr Dr. Lenz von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Bauer von Siemens. Die Frage ist, die ich Ihnen gerne stellen würde, wie sind denn die Wertschöpfungsketten gerade auch in Deutschland, die letzten Endes dann auch dem Offshore-Ausbau zugrunde liegen? Und können Sie vielleicht auch ein Bild über die globalen Aktivitäten geben? Zweite Frage, welche technischen Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren, gerade auch was den Offshore-Ausbau betrifft? Und die letzte Frage, wie bewerten Sie das langfristige Ziel Deutschlands, eben 40 GW bis 2040 auch installiert zu haben? Danke.
Danke, Herr Bauer, bitte.
4 Minuten, 3 Fragen. Danke. Also zuerst einmal, Siemens Gamesa ist der Weltmarktführer, was das Thema Offshore betrifft. Wir haben Zugang zu allen Märkten in der Welt. Wir haben gemäß den Informationen von allen möglichen Unternehmen und Research-Instituten Ausbauziele weltweit, die jedes Jahr ein Wachstum von 22% mit sich bringen wird. Das heißt 22% mehr Ausstoß aus unserem Werk in Cuxhaven. Wir sind der größte Arbeitgeber, was Offshore und erneuerbare Energien in Deutschland betrifft. Wir haben insolvente Unternehmen wie Senvion und Advin leider aufkaufen müssen. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie die gesamtwirtschaftliche Situation im Bereich erneuerbaren Energien eben ist. Die Wertschöpfungskette selbst, zum einen, wir begrüßen die Ausbauziele. Wir beglückwünschen Sie, dass man die Entscheidung getroffen hat, die Ausbauziele zu erhöhen. Wo wir natürlich ein Problem damit haben, ist die Kontinuität. Wir haben in 2016 über 300 Millionen Euro in unser Werk in Cuxhaven investiert. Seitdem haben wir ein deutsches Projekt gefertigt. 2023 kommt das nächste und danach kommt wieder lange nichts. Wir haben jetzt das Glück, dass wir Verträge, die wir in England gewonnen haben, in Holland gewonnen haben und in anderen Ländern, also in den Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten, in Cuxhaven fertigen lassen. Es gibt viele Subunternehmer, die dieses Glück nicht haben, weil der internationale Footprint, also die Eröffnung von Geschäften in anderen Ländern, doch sehr schwierig, also teilweise schwierig sein kann für kleine und mittelständige Unternehmer. Deswegen plädieren wir auch, dass wir den sogenannten Fadenriss auch mit Projekten eben gerne befüllen würden, dort, wo es noch Ausbaukapazitäten und gerade in der Ostsee eben letztendlich gibt. In Bezug auf die Technik, wir haben mit vielen anderen zusammen, also Herstellern zusammen, 5 Megawatt Turbinen, die ersten in Deutschland eben installiert. Wir sind mit all unseren Kunden, die sowohl auf der Bühne sitzen, aber auch neben uns sitzen, ständig in Kontakt. Im Mai diesen Jahres haben wir eine 14 Megawatt Turbine mit einem Rotordurchmesser von 222 Meter annonciert. Die werden in den Niederlanden eingesetzt werden, die werden in England eingesetzt, die werden in Taiwan eingesetzt und sogar in den Vereinigten Staaten. In Deutschland haben wir bisher kein einziges Angebot, sowohl für Onshore als für Offshore, von unserer neuesten Technologie eben letztendlich platzieren dürfen und können. Wir glauben, das ist jetzt die Technologie, zweiter Punkt, dass mit den Erwartungen, was erneuerbare Energie betrifft, grüne Energie, Hydrogen, also die Sektorkopplung, Offshore einen signifikanten Beitrag dazu führen kann. Wir müssen aber auch die Investitionssicherheit haben, in Forschung und damit dann auch in Forschung und Entwicklung zukünftig investieren zu dürfen.
Danke, Sie haben sicher die Gelegenheit, bei Ihrer nächsten Frage Ihre Ausführungen noch fortzusetzen. So, als nächstes ist dran Frau Weser von der FDP.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Reitz von European Energy Exchange. Ich habe eine Frage oder würde gerne noch mal anknüpfen bei Herrn Maurer, dem die Zeit ja gefehlt hat, noch mal auszuführen, die Forderung, statt der Einführung eines zweiten Gebotskomponente das Fördersystem auf Differenzkontrakte umzustellen. Und vielleicht können Sie auch noch in Ihre Bewertung mit reinnehmen, was Herr Tim eben angesprochen hat, das Thema Industriestrompreise. Könnte man auch, ohne auf diese Contracts for Difference zurückzukommen, auch 4 Cent anvisieren bei einer zweiten Gebotskomponente, ohne dass das staatlich vorgegeben ist. Sorry.
Danke, Herr Reitz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich halte die Einführung von CFDs für sehr kritisch. Ich halte sie für nicht notwendig und auch nicht für sinnvoll. Und lassen Sie mich das erläutern. Es wäre ein kompletter Bruch, das hat Herr Maurer schon ausgeführt, mit dem bisherigen Bestreben, die erneuerbaren Energien weiter in den Markt zu integrieren und mit mehr Eigenverantwortung auszustatten. Letztendlich führt das zu der Frage, ob man hier eine staatliche Absicherung oder eine erneuerbare Energien im Markt haben möchte. Das EEG war extrem wichtig und gut, aber ich denke, das Kind ist jetzt erwachsen. Wir sehen das auch an den Geboten, die abgegeben werden. Und die Politik muss sich hier die Frage stellen, wo man langfristig hin will. Soll der Energiemarkt ein staatlich gelenkter mit dann zusätzlichen Mikromanagement sein oder ein privatwirtschaftlich organisierter mit langfristigen politischen Vorgaben? Und wenn man jetzt CFDs, also Contracts for Difference, Differenzverträge, die hier vorgeschlagen wurden, anschaut, dann sind sie eine langfristige Risikoabsicherung für Marktpreisrisiken. Das ist nichts Neues, das gibt es auch heute schon. Das, was zum Beispiel bei uns an der Strombörse in Leipzig gehandelt wird, Stromfutures, sind auch nichts anderes als Absicherungsinstrumente für Marktpreisrisiken. Und die Akteure, die heute nach staatlicher Garantie rufen, sind die gleichen Akteure, die schon bei anderen Investitionen natürlich diesen Marktpreisrisiken ausgesetzt sind. Oft wird ja damit argumentiert, dass man dann diese Marktpreisrisiken eintauscht in Gegenparteirisiken, also die Möglichkeit, dass der Kontrahent, mit dem man einen langfristigen Abnahmevertrag abgeschlossen hat, ausfällt. Auch dafür gibt es Absicherungsmechanismen. Das ist nämlich genau das, was eine Börse und das angeschlossene Clearinghouse tut. Es übernimmt die Kreditausfallrisiken des Vertragspartners. Und damit gibt es für beide Marktpreisrisiken hier Absicherungsmöglichkeiten, sodass eine zusätzliche staatliche Garantie aus meiner Sicht nicht notwendig ist. Es besteht auch die Gefahr, dass wenn man jetzt anfängt, das ganze Steuersystem und Förderungssystem hier umzustellen, dass das dann nicht nur bei Offshore-Windenergie greift, sondern dass dann berechtigterweise vielleicht andere Erzeugungsarten nach gleichen staatlichen Garantien rufen und dass wir uns damit mehr und mehr von dem Markt verabschieden und das, was wir über die Liberalisierung des Strommarkts geschaffen haben, stückweise wieder abschaffen.
Dankeschön. Als nächstes Kollege Beutin von den Linken.
Ja, meine Frage geht an Herrn Detloff. Wir haben ja eine Situation, wo wir nicht nur mit dem Klimawandel, sondern auch mit einem gigantischen Artensterben konfrontiert sind weltweit. Beides hängt sehr eng zusammen. Wenn Deutschland die Klimaziele erreichen will und das Pariser Klimaabkommen einhalten will, wird es die Energiewende wesentlich beschleunigen, mindestens verdreifachen müssen. Das bedeutet, wir brauchen einen energischen Ausbau der Solarkraft, inklusive eben auch einer Verpflichtung zur Nutzung von Solarkraft. Wir brauchen den Ausbau der Windkraft an Land. Das heißt eben auch solche Abstandsregelungen, wie sie die Bundesregierung jetzt ermöglicht hat, sind kontraproduktiv aus unserer Sicht. Und wir brauchen eben auch den Ausbau der Windkraft offshore. Wenn die Braun-Blauen Sie jetzt eben gefragt haben, dann zielt es sicherlich darauf ab, insgesamt die Energiewende zu boykottieren. Das kann sicherlich nicht der Ansatz sein, auch nicht der Ansatz des NABU. In Ihrer Stellungnahme machen Sie ja deutlich, dass Sie den Ausbau von 20 Gigawatt bis 2030 unterstützen, dass Sie aber Bedenken haben auf eine jetzige Festlegung, auf eine konkrete Gigawattzahl im über 2030 hinaus. Vielleicht könnten Sie es noch einmal näher erläutern.
Herr Dr. Detloff, bitte.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier noch ein bisschen auszuführen. Ich glaube, das ist ganz zentral, auch für uns als NABU. Wir haben im letzten Jahr zwei wichtige Reports bekommen, des Weltklimarats und des Weltbiodiversitätsrates. Und beide sind sich einig, dass wir diese beiden großen Krisen des Artensterbens und der Klimakrise gemeinsam angehen müssen. Und die Meere spielen eben bei der Bewältigung dieser Krise eine ganz herausragende Rolle, weil sie die größte Kohlenstoffsenke sind, weil sie Sauerstoff produzieren, weil sie wirklich fundamentale Ökosystemleistung für uns Menschen bereitstellen. Und deshalb müssen wir das beides im Auge haben. Wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt die 40 Gigawatt ablehnen, dann sagen wir das, weil wir meinen, es ist zu früh. Aufgrund der beschriebenen Problematik, dass wir eigentlich jetzt die Versäumnisse der letzten Jahre nachholen müssen, diese ökologischen Belastungsgrenzen festzulegen. Und wenn wir Windkraft privilegieren wollen in unserem begrenzten Raum, ich glaube, das ist nochmal ganz entscheidend, die Nord- und Ostsee sind nicht gerade grenzenlos, sie sind klein und überfüllt. Und wenn man schaut, welchen Platzbedarf 40 Gigawatt hätten, dann sind das allein für die Windparkcluster zwischen 16 und 20% der deutschen ABZ, etwa 6.000 Quadratkilometer. Und wenn wir dann Wirkräume draufsetzen, wie sie zum Beispiel die Windräder auf streng geschützte Vögel wie Stern- und Prachttaucher wirken, wenn wir einen Wirkraum draufsetzen von 5,5 Kilometer, das ist so ein anerkannter totaler Lebensraumverlust, den das BSH im Moment auch im Flächenraumentwicklungsplan festgeschrieben hat, dann geht 40% der deutschen ABZ der Nordsee verloren. Und das ist eben echt ein Fund, mit dem wir umgehen müssen. Und deshalb sagen wir als NABU, es ist ein bisschen zu früh, um die Offshore-Windkraft über 20 Gigawatt hinaus zu privilegieren. Wir müssten dann erst Druck aus dem System nehmen. Und ich habe größte Angst davor, dass wir weiter, das beobachten wir seit Jahren, in diesen Streit, wenn es um den Ausbau von Offshore-Windkraft geht, dann wird das ein Streit zwischen Naturschutz und Klimaschutz, zwischen Umweltverbänden und erneuerbaren Energien. Und das gilt es zu verhindern, denn in der Zwischenzeit lehnen sich andere Akteure der maritimen Wirtschaft schön zurück, egal ob es die Fischerei ist, ob es der Rohstoffabbau ist, ob es die Seeschifffahrt ist, und macht weiter in der traditionellen Übernutzung wie bisher. Und ich glaube, das müssen wir durchbrechen. Und das ist das, was wir einfordern, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt etwas mehr Zeit nehmen. Das Windenergie auf Seegesetz baut einen ungeheuren Druck da gerade auf, auch auf die maritime Raumordnung, die eigentlich diese Debatte, die ich gerade skizziere, führen sollte. Wir brauchen Zeit, um zu diskutieren, wo nehmen wir Druck aus dem System, welche Nutzung fahren wir zurück, damit wir Offshore-Wind privilegieren können. Und nur das wäre der Weg letztendlich, um über 20 Gigawatt hinauszudenken.
Danke. Frau Nestle, bitte von den Grünen.
Ja, danke schön. Herr Zehlinger, es haben sich ja, wir haben es gerade schon gehört, ein Großteil der Industrie hinter Contracts for Difference gestellt, der gesamte BDEW. Gestern hat sich TriMet als einer der größten Stromverbraucher klar dazu geäußert. Sie kommen ja von einer zunächst eher skeptischen Position zu den Differenzverträgen. Können Sie uns noch mal erläutern, wie Sie denn dann zur Unterstützung gekommen sind? Danke.
Danke. Herr Zehlinger, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage, weil es, glaube ich, auch ein bisschen aufzeigt, dass es das Ganze nicht unbedingt ganz schwarz-weiß sein muss. Tatsächlich kommen wir historisch von der Frage, wie kriegen wir möglichst viel Marktintegration hin. Und da ist natürlich klar, dass sich zumindest in der kurzfristigen Wirkung hier bei den CFDs eine Dämpfung reinbekomme. Aber was wir eben gesehen haben, ist, dass wenn man das Big Picture anguckt, und das heißt für uns auf der einen Seite, wie reagieren Investoren und wo werden sie hingehen? Und dann haben wir einfach die europäische Feststellung, dass wir in Irland, Frankreich, Polen, Dänemark, seit letzter Woche auch in Litauen und nicht mehr EU, aber in UK, das Differenzertragsmodell haben. Dass wir zweitens in 2025 weltweit einen Weltmarkt von mindestens 20 Gigawatt haben werden, in 2030 auf jeden Fall über 30 Gigawatt. Das heißt, wir werden einen Wettkampf um die Investoren haben, wir werden einen Wettkampf um Standorte haben und wir werden einen Wettkampf darum haben, wer auch als Investitionsstandort für die Hersteller eine große Rolle spielen wird. Das sehen wir jetzt schon ausdrücklich. Da haben die 20 Gigawatt und die 40 Gigawatt Mittelfristziele ein sehr positives Signal gesendet. Das muss man noch mal ganz klar sagen. Aber in diesem Wettbewerb um die Standorte sind wir dann zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir können uns auch zur Erreichung der Klimaschutzziele im Moment keinen Fehlschlag leisten. Wir brauchen also eine Erfüllung der Ausschreibung und wir wollen auch in den Ausschreibungen Wettbewerb haben. Und das ist noch mal ein Punkt. Eben wurde in der Frage gesagt, dass CFDs gleich staatliche Preisfestlegung haben. Das ist ja mitnichten so, sondern wir haben ja nach wie vor eine Ausschreibung. Und je mehr Risiken in den Ausschreibungen stecken, umso weniger Teilnehmer werden auch am Schluss dabei sein. Das heißt, wir sehen schon, dass sowohl die Möglichkeit, überhaupt Investoren zu bekommen, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Ausschreibungen günstige Preise bekommen, dass da tatsächlich das CFD-Modell überlegen ist. Unser zweiter Punkt ist der, und hier müsste eigentlich ja auch aus dem BMWI in den Diskussionen im Moment auf europäischer Ebene noch mal ein Signal kommen, dass wir ja auch anstreben, paneuropäische, also internationale Offshore-Projekte hinzubekommen. Bis hin zu der Diskussion werden wir mal irgendwann diese berühmte künstliche Insel für Strom und Wasserstoff bekommen. Auch da wird es natürlich nicht gehen, wenn wir mit komplett unterschiedlichen Finanzierungs- und Regelwerken daran gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen an den Punkt, wo wir eine europäische Harmonisierung brauchen und wir brauchen einen Punkt, wo wir in diesem deutlich wachsenden Weltmarkt einen attraktiven Standort haben. Und das war das, was uns bewegt hat, am Schluss zu sagen, nochmal, da muss noch viel Feinschliff passieren, da kann auch sicherlich noch die ein oder andere Öffnungskomponente reinkommen. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass tatsächlich in diesem Wettbewerb Deutschland nur dann ein guter Standort ist, wenn wir hier den gesamteuropäischen Weg ein Stück weit mitgehen. Danke.
Herzlichen Dank. Wir haben jetzt praktisch eine Runde rum. Wir kommen jetzt zu den weiteren Runden. Wir haben insgesamt 1,5 Stunden Zeit. Das bedeutet, dass wenn wir alle nach unseren Regeln drankommen sollen, müssten wir jetzt für Frage und Antwort auf 3 Minuten reduzieren, dass das jeder noch mal weiß. Ne? So, jetzt haben wir also die zweite Runde. Als erstes spricht der Kollege Saathoff.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Heiko Messerschmidt. Und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, ob mit dem Gesetzentwurf der richtige industriepolitische Rahmen aus Sicht der IG Metall gesetzt worden ist. Ist also Wertschöpfung in Deutschland eigentlich aus Ihrer Sicht sichergestellt und ist damit sichergestellt, dass die Arbeitsplätze letzten Endes auch in Deutschland sind, dass also die Energiewende offshore auch von Deutschland aus organisiert und mit Wertschöpfung versehen werden kann?
Herr Messerschmidt ist uns zugeschaltet. Bitte, Herr Messerschmidt.
Ja, vielen Dank für die Frage und Entschuldigung. Da muss jetzt ganz schnell, ganz erheblich gegengesteuert werden. Und dafür sind verlässliche Ziele, Ausbauziele und vor allem ein kontinuierlicher Ausbau ganz entscheidend, weil nur so auch in Deutschland wieder was aufgebaut werden kann oder das, was noch da ist, gehalten werden kann. Wir haben positiv gesehen, auch Herr Bauer hat es angesprochen, mit Siemens Gamesa in Cuxhaven, Lichtblicke, Unternehmen, bei denen es um Tarifverträge geht, die tariflich gute Arbeit sozusagen bieten in diesem Bereich, aber diese Lichtblicke sind leider doch in den letzten Jahren weniger geworden, sodass wir viele negative Erfahrungen gemacht haben, aber den Optimismus nicht aufgeben wollen. Unsere Betriebsräte sagen sehr klar in unserer aktuellen Umfrage, da sagen 70%, die Aufhebung des Offshore-Deckels, das ist ein positives Signal. Darauf haben wir ganz, ganz lange gewartet und wir erhoffen uns dadurch auch einen erheblichen Investitionsschub. Und wenn man sich sonst umguckt in der Industrie, wie wir das ja als IG Metall machen, sehen wir, was durch Corona zurzeit auch in Frage steht, wie angespannt die Situation ist. Und da hoffen wir uns, dass im Windbereich es da durch dieses Gesetz dann auch einen gewissen Schub gibt. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um die kurzfristigen Ziele, sondern eben auch ganz besonders um das Mittelfrist-Langfrist-Ziel 40 Gigawatt bis 2040.
Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Blieser von der CDU-CSU.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben ja jetzt die komfortable Situation, dass wir erstmals über Nullangebote sprechen können. Das heißt, keine weitere Belastung mehr des EEGs. Das ist für die Energiewende von zentraler Bedeutung. Und deswegen wollte ich Herrn Maurer noch mal fragen, welche unterschiedlichen Kriterien liegen denn bei den Differenzverträgen in den vorhin genannten Ländern Großbritannien, Dänemark vor, die also uns zu der Einschätzung kommen lassen, dass die zweite Geburtsrunde richtig ist. Und ich würde Herrn Reitz noch bitten, zu beantworten die Frage, ob Tranchen ausgelobt werden können, die auch längerfristig laufen, so eine Absicherung an der Börse ermöglichen. Nochmals an Siemens Gamesa, Herr Bauer. Es ist ja technologiebetrieben, die Entwicklung. Und deswegen kann man auch da nur unterstützend sich einbringen, dass diese Technologieentwicklung ja die günstigen Preise erst ermöglicht. Und vielleicht können Sie auch noch, das ist alles zu viel, eine Perspektive über die anstehenden Größenordnungen, die noch möglich sind, sagen.
Also das macht dann keinen Sinn mehr, weil wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich würde sagen, Herr Maurer und Herr Reitz, jeweils 1 Minute, dann kommen wir vielleicht für 2 Fragen hin.
Okay, ich gebe mir Mühe. Wir müssen bedenken, es gibt nicht ein CFD-Modell in Europa. Das wird gerne so dargestellt, das ist aber nicht so. Es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Und UK zum Beispiel, die eine der ersten waren, die dieses Modell eingeführt haben, kommen aus einer Situation, in der die Anlagen in einem Zustand fehlender Marktreife viel mehr Risiko nehmen mussten, als das bei uns in Deutschland mit dem erfolgreichen EEG der Fall war. Dort war das vielleicht eine sinnvolle Fortentwicklung. Die sind aber mit den CFDs, die die haben, nicht nur bei der langfristigen Marktintegration viel weiter zurück, als wir es sind, sondern auch bei der kurzfristigen Marktintegration. Das sind CFDs, die stündlich abgerechnet werden. Das ist am ehesten vergleichbar mit dem festen Einspeisetarif, den wir zum Anfang des EEGs hatten. Anderer großer Player, der sich mit CFDs beschäftigt, ist Dänemark. Dänemark hat aber auch schon wieder das Modell gewechselt. Ja, die haben mal angefangen mit einem ähnlichen Modell wie UK, sind jetzt wieder bei einem anderen Modell mit jährlichen CFDs, was aber noch nicht operationell ist. Also es ist bei weitem nicht so, dass wir sagen könnten, es gibt eine Erfolgsgeschichte und einen europäischen de facto Standard.
Danke, Herr Reitz. Sie haben noch 40 Sekunden.
Ich gebe mir Mühe, das in der Zeit zu beantworten. Es war ja die Frage nach der langfristigen Absicherungsmöglichkeit. Wenn man sich anschaut, was am Markt dabei passiert, die langfristigen Stromlieferverträge, die sogenannten PPAs, Power Purchase Agreements, haben im Durchschnitt eine Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren. Das heißt, auch Industrieunternehmen sind bereit, solche langfristigen Verträge einzugehen. Und die Absicherung über die Börse zum Kontrahentenausfallrisiko ist momentan bis zu 6 Jahren im Voraus möglich und soll jetzt auf 10 Jahre erweitert werden, sodass man auch dort langfristig die Dinge absichern kann, inklusive Ausfallrisiko.
Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Helfrich von der CDU-CSU.
Ich hätte eine Frage an Herrn Maurer. Es wird argumentiert von den Befürwortern des CFD-Modells, dass Finanzierungskosten steigen in diesem Modell, Risikoaufschläge erforderlich sind. Wenn wir unterstellen, dass der Strommarkt funktioniert und diese Kosten am Ende des Tages tatsächlich den Produzenten entstehen, wo würden diese Kosten dann am Ende des Tages landen, beziehungsweise wer hätte sie am Ende des Tages zu tragen? Und die daran anschließende Frage ist, ist es de facto so, dass ich ceteris paribus am Anfang einfach einen höheren Preis bezahle, um mich gegen das Risiko abzusichern, dass tatsächlich irgendwann doch mal ein Strompreis so weit fällt, dass am Ende des Tages die EEG-Umlage belastet würde?
Herr Maurer, bitte.
Also erstmal muss man sagen, Marktpreisrisiken sind da. Ja, die sind, keiner kann exakt vorhersagen, wie sich der Marktpreis entwickelt. Es gibt Risiken, die müssen gemanagt werden. Bei irgendjemandem müssen sie landen. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Modellen ist, dass die zweite Geburtskomponente auf eine marktliche, dezentrale, wettbewerbliche Risikoabsicherung zielt, wohingegen das Modell der Differenzverträge eine staatliche Risikoabsicherung bietet und eine Sozialisierung der Risiken. Es ist auch nicht völlig falsch. Also ich würde den Befürwortern der CFDs überhaupt nicht widersprechen, dass tatsächlich die staatliche Risikoabsicherung in der Lage sein kann, kurzfristig Finanzierungskosten zu senken. Ich bestreite ein bisschen die Höhen, die dort genannt werden, weil die 30% zum Beispiel aus Vergleichen mit dem UK-Modell entstanden sind, wo aber der Übergang ein ganz anderer war. Ja, da kommt man aus einer extrem risikobehafteten Situation in eine Situation, in der man das Risiko ganz wegnimmt. Da gibt es einfach ein viel größeres Delta, als es der Fall ist oder der Fall wäre in Deutschland. Tatsächlich wäre die Idee bei dem CFD, bei dem Modell mit der zweiten Geburtskomponente, dass man eine marktliche Risikoabsicherung zum Beispiel über Börsengeschäfte oder über Power Purchase Agreements findet, wo also Akteure, die gegenläufige Absicherungsinteressen haben, zu beiderseitigem Vorteil Absicherungsgeschäfte schließen. Also große Stromverbraucher, Industrie oder Utilities haben ein Interesse, sich gegen sehr hohe Strompreise abzusichern. Erzeuger haben ein Interesse, sich gegen sehr niedrige Strompreise abzusichern. Diese beiden können sinnvollerweise miteinander Geschäfte machen. Dieser Markt hat sich, dieser PPA-Markt, Power Purchase Agreements, hat sich in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt. Der ist aber ein zartes Pflänzchen. Wenn wir den weiterentwickeln wollen, dürfen wir jetzt nicht die CFDs einführen. Weil das Problem ist, bei den CFDs haben die großen Offshore-Windparkbetreiber gar kein Interesse mehr. Es wäre irrational für die, noch solche privatwirtschaftlichen Geschäfte abzuschließen. Und deswegen würden wir das zarte Pflänzchen der wettbewerblichen und marktlichen Absicherung direkt wieder austreten und zerstören.
Danke, Herr Maurer. Als nächstes spricht der Kollege Gremmels. Ist bei mir auf der Liste.
Das ist ein Missversehen. Ja,
Missverständnis.
Also.
Kollege Sartow.
Ja, genau. Danke. Meine Frage geht an Herrn Timm. Also wir hören ja jetzt ganz viel über CFDs, sind in Europa unterschiedlich, wobei ich das nicht verstehe, warum man sie nicht auch einheitlich miteinander gestalten kann, wenn man die Netzanbindung schon miteinander gestalten möchte. Ich hätte gern Ihre Sicht auf diese ganze Situation. Europaweit sind wir auf der Einbahnstraße in der falschen Richtung?
Ja,
Herr Timm, bitte.
Vielen Dank. Ja, tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass wir da mit der zweiten Geburtskomponente einen Weg einschlagen, der uns in Europa isoliert. Wir sehen in Europa eine klare Entwicklung Richtung CFD. Und es gibt dazu auch schon Untersuchungen, die zeigen, dass die Systeme, die Staaten, die Differenzverträge anwenden, damit sehr erfolgreich sind. Großbritannien wird an dieser Stelle natürlich oft als Musterknabe zitiert. In Großbritannien wurde 2015 ein Preis bezuschlagt in einer Größenordnung von 11,7 Cent pro Kilowattstunde. 2019 waren es noch 4 Cent. Unter CFD wurde hier eine Lernkurve realisiert mit einer Kostendegression in einer Größenordnung von 66% binnen weniger Jahre. Darüber hinaus kommt das Imperial College of London gemeinsam mit der BTU Cottbus zu dem Ergebnis, dass die Betreiber von Windparks über die gesamte Lebensdauer der Erzeugungsanlagen einzahlen werden und Letztverbraucher entlasten werden. Dieses Erfolgsmodell hat dazu geführt, dass auch andere Staaten dieses System kopieren und in Varianten kopieren. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Herr Maurer. Ich komme auch gleich noch mal ganz kurz auf diesen Punkt zurück. In Dänemark wird 2021 eine Ausschreibung dazu stattfinden. In Frankreich haben wir 2019 einen 4,4 Cent Zuschlag gesehen. Polen und Litauen sind gerade im Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens. In Polen werden 10,9 Gigawatt zugebaut, in Litauen etwas über 1 Gigawatt. Spanien und Belgien diskutieren aktuell die Einführung von CFD. In Italien kennt man CFD aus dem Onshore-Bereich zur Absicherung und Gewährleistung niedriger Strompreise. Herr Maurer, Sie haben recht. CFD ist nicht gleich CFD. Das stimmt einfach. Und man muss auch sagen, dass in UK natürlich ein Problem besteht. Mit dem stündlichen CFD schwächen Sie die Marktintegration. Ihre Schlussfolgerung, die Sie ja im Energate geäußert haben, teile ich explizit nicht. Es handelt sich nicht um einen Rückschritt bei der Marktintegration. Genauso wenig wie Produce and Forget, denn wir schlagen ja was anderes vor. Wir schlagen ja eine Weiterentwicklung dieses CFD-Modells vor. Wir haben gesagt, wir wollen die Direktvermarktung aufrechterhalten, wir wollen Bilanzkreisverantwortung aufrechterhalten. Wir sehen in unserem Vorschlag einen monatlichen Referenzmarktwert vor. Meinetwegen können Sie den sogar auf eine jährliche Basis heben und damit die Marktintegration stärken. Und das bringt mich dann auch schon nahezu zum Ende. Hier wird oft der Konflikt aufgemacht zwischen CFD und PPA. Wir haben in unserem Beispiel gezeigt, dass die auch parallel existieren können und sogar kombiniert werden können. Danke.
Danke. Als nächstes Herr Holm von der AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir diskutieren ja hier die Frage, wie langfristig der Offshore-Ausbau bis 40 Gigawatt gemanagt werden kann. Aber ich möchte schon noch mal auf die grundsätzliche Frage zurückkommen. Dr. Detloff hat es ja angesprochen. Wie viel Leistung, wie viel Flächenverbrauch in der Nordsee, 21%, die Zahl wurde auch genannt, der ausschließlichen Wirtschaftszone könnten dafür verwendet werden. Dann, wenn es soweit ist, wie viel vertragen wir überhaupt? Und deshalb die Frage nochmal an Dr. Detloff. Sie haben es ja schon ausgeführt, aber vielleicht haben Sie schon eine Vorstellung, eine Idee, wie weit aus Ihrer Sicht so ein Ausbau gehen könnte. Sie haben ja gesagt, bis 20 Gigawatt wäre durchaus vorstellbar, aber wie viel darüber hinaus? Also das halte ich schon für eine wichtige Frage, wenn wir an Natur- und Umweltschutz denken.
Herr Dr. Detloff, bitte.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also ich habe die Antwort nicht. Wir haben uns zu den 20 Gigawatt bekannt und wir glauben, dass das die Anstrengung aller bedarf. Aber wenn wir so ein bisschen schauen, was wir eigentlich heute wissen, das ist so ein bisschen, ich kann eigentlich eher den Weg skizzieren, wie wir uns diesen Erheblichkeitsschwellen nähern können, als dass ich wirklich konkrete Zahlen nennen kann. Letztendlich geht es darum, wir dachten in der Vergangenheit immer, wenn wir uns die Avifauna anschauen, dann kamen wir das Problem bei den Sternen und bei den Prachttauchern, die diese großen Meideradien zeigen, die große Teile des für sie ausgewiesenen Vogelschutzgebietes verloren haben heute, bei Stand jetzt. Bei jetzigem Ausbaupfad, da sind etwa 37% des Vogelschutzgebiets östliche Deutsche Bucht verloren gegangen. Und dann habe ich mich oft mit der Frage konfrontiert gesehen, ist das der Preis, den die Natur zahlen muss? Dann sind zwei Arten weniger bei uns. Heute wissen wir aber letztendlich, dass viele Arten betroffen sind, dass Trottellum genauso betroffen sind wie Basthölpel, Dreizehenmöwen. Also letztendlich, wir nähern uns letztendlich, wir müssen uns die natürlichen Sensitivitäten der Arten anschauen, ihre Verbreitungsmuster anschauen. Und wir müssen dann zu einer Positivliste kommen. Es gibt heute schon Regionen in der Nordsee, die besser geeignet sind, um Offshore-Windenergie auszubauen. Es gibt welche, die schlechter geeignet sind. Und letztendlich ist das wirklich diese sehr komplexe Frage der ökologischen Belastungsgrenzen. Und deshalb kann ich nicht groß genug betonen, diese Aufgabe leistet gerade die marine Raumordnung. Dort werden alle Daten zusammengeführt. Dort soll der Ausgleich der unterschiedlichen Sektoren vorgenommen werden. Und von da müsste letztendlich auch ein Ausbaupfad kommen, der über 2020 hinausgeht. Und durch das Vorpreschen des Windenergiegesetzes, so ungeschön will ich es einfach mal sagen, wird ein großer Druck aufgebaut und gibt es eine monosektorale Festlegung, die letztendlich dem Ökosystemansatz, zu dem wir nach Mariner Raumordnung, nach Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie verpflichtet sind und den auch die EU-Kommission von uns übrigens einfordert, dass wir den eigentlich kaum mehr weiterverfolgen können. Und deshalb wäre mein Appell, ich kann keine Zahl nennen, so leid mir das tut, ich hoffe, es geht ein bisschen mehr als 20 Gigawatt, aber wie viel und an welcher Stelle, das muss Aufgabe der Maritimen Raumordnung sein.
Danke. Herr Dr. Schulze, bitte, von der CDU-CSU.
Ja, schönen Dank. Meine Frage geht an Herrn Maurer. Wenn wir jetzt auf 40 Gigawatt in einem überschaubaren Zeitraum ausbauen wollen, sind denn die Netze an Land, so wie sie geplant sind bzw. auch ausgebaut sind, in der Lage, das aufzunehmen, oder muss hier nachgesteuert werden?
Herr Maurer, bitte.
Ja, das ist ja relativ klar, dass wir in der Netzplanung im Moment noch nicht auf den Horizont 2040 schauen. Der nächste Netzentwicklungsplan wird im Fernziel auch 2040 betrachten. Ja, das wird ein Netzentwicklungsplan 2035, 2040 sein. Der wird dann berücksichtigen müssen und in der Planung sorgfältig abwägen müssen, wie man 40 Gigawatt Offshore-Wind in die Netze integrieren kann. Ich würde nicht behaupten wollen, dass das geht, ohne dass man zusätzliche Leitungen baut. Aber ich glaube, das muss uns allen klar sein. Wir werden Leitungen brauchen. Wir werden Netzausbau brauchen, um Energiewende erfolgreich umsetzen zu können. Also ich glaube, da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben, dass es irgendwann Schluss sei damit. Aber es ist kein Showstopper an der Stelle, weil noch ist genügend Zeit, auch vor dem Hintergrund dieser ambitionierten Ausbauziele einen dazu passenden Netzausbau zu machen. Dabei, das ist nicht nur Ausbau, da werden wir auch auf Netzverstärkungstechnologien setzen. Da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert im Bereich der optimierten Systemführung, neue Ansätze und so weiter, die auch die Kapazitäten der bestehenden Netze erhöhen. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, es ginge ohne Netzausbau.
Danke. Frau Wiese, bitte.
Ja, meine Frage richtet sich nochmal an Herrn Reitz. Unter welchen Voraussetzungen halten Sie es für möglich, marktbasiert die Finanzierung für Wind Offshore aufzubauen?
Richtig verstanden, Herr Reitz. Frau Wiese? Ja, Herr Reitz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Da steckt ja schon drin, dass es überhaupt möglich ist, dass wir eine Marktintegration ohne Förderung auch von erneuerbaren Energien haben. Davon bin ich überzeugt, dass das möglich ist. Ich sage mal, die Lernkurve der letzten 20 Jahre mit dem EEG haben dafür gesorgt. Und die Null-Cent-Gebote, die wir jetzt gesehen haben, sind auch ein Beweis dafür. Das gilt insbesondere für Wind Offshore. Die Technologie ist ausgereift und weiter innovativ, haben wir gerade auch von Siemens gehört. Und eben dort sehen wir ja die Null-Cent-Gebote. Das ist auch deshalb möglich, weil hier die politischen Rahmenbedingungen auch langfristig angelegt sind. Und das ist das, was Investoren insbesondere brauchen. Wir haben einen langfristigen Ausbaupfad festgelegt hier mit dem Entwurf bis 2040. Und wir garantieren über das Zentralmodell, dass der Staat die Flächen bereitstellt und für die entsprechenden Netzanschlüsse sorgt. Das ist natürlich etwas, was auch einen Wert hat für die Leute, die dort als Produzenten auftreten wollen. Insofern geht aus meiner Sicht der Vorschlag der Bundesregierung zur Weiterentwicklung des Ausschreibungsmodells hier in die richtige Richtung. Zum einen mit der Anhebung des Höchstwerts, sodass wir Wettbewerb bei der Gebotshöhe bekommen. Zum Zweiten aber auch ist diese zweite Gebotskomponente, die ja nur greift, wenn Null-Cent-Gebote auf dem Tisch liegen, nur konsequent, weil es nämlich genau dann diesen staatlich garantierten Flächen und den Netzanschlüssen einen Wert beimisst, den die Akteure in dieser zweiten Gebotskomponente entsprechend bepreisen können. Das ist letztendlich vergleichbar mit der Auktion von Mobilfunknetzen, wie wir das in anderen Segmenten gesehen haben. Insofern glaube ich, dass Marktintegration möglich ist. Das ist auch sinnvoll, weil man, wie gesagt, wenn man mal ganz langfristig denkt, Richtung 100% Erneuerbare irgendwann, wenn man bei der Marktintegration hier nicht vorankommt, man ja da schrittweise den Markt wieder abschafft. Und die Konsequenzen daraus sollten wir uns besser nicht ausmalen. Die Vorzüge, die mit dem Wettbewerb in diesem Markt entstanden sind, davon profitieren letztendlich alle Endverbraucher. Und deshalb ist es wichtig, den Schritt zur Marktintegration weiterzugehen und nicht nur auf kurzfristige Preisindikationen zu schauen.
Dankeschön. Herr Beutin von den Linken.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Einmal an Heiko Messerschmidt, moin, und an Herrn Dr. Detloff. Die erste Frage an Herrn Messerschmidt. Die Offshore-Branche wird ja häufig mit guten Industriearbeitsplätzen in Verbindung gebracht. Nun fragen wir uns, wie die Realität tatsächlich aussieht. Das heißt, welche Rolle spielt da beispielsweise auch die Leiharbeit, die durchaus ja in diesem Kontext auch kritisch zu sehen ist? Und was ergibt sich daraus für das Modell der Ausschreibung? Das heißt, was wird dort aus Sicht der IG Metall befürwortet? Was würde für die Beschäftigten und die Firmen am meisten Sicherheit bringen? Und die zweite Frage an Dr. Detloff, vielleicht könnten Sie auch vor diesem Hintergrund noch mal aus naturschutzrechtlicher Sicht die Frage beleuchten, welches Ausschreibungssystem sinnvoll sein könnte.
Das waren zwei Fragen. Als erstes, Herr Messerschmidt, bitte eine Minute.
Der Kostendruck, der Druck auf Tariflöhne macht, der Druck macht auf die Situation, heißt Werkverträge, Leiharbeit auch dort in der Branche stark, sind dort stark. Deswegen plädieren wir auch dafür, nicht nur über den Preis zu kommen, natürlich brauchen wir günstige Strompreise, sondern auch über qualitative Kriterien nachzudenken. Das wäre dann zum Beispiel Fragen von Tarifbindung als Kriterium für die Vergaben oder auch die Frage von Anteilen von Wertschöpfung in Deutschland an der Küste, um Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze dann zu sichern.
Danke, Herr Dr. Detloff.
Ja, vielen Dank. Das ergänzt sich ganz gut mit dem, was Herr Messerschmidt gesagt hat. Und ist das auch ein Terrain, wo ich mich als Meeresbiologe vielleicht nicht ganz so sicher fühle, aber natürlich brauchen wir dazu eine Meinung als NABU. Und wir tendieren auch dazu, eigentlich zu sehen, dass billig nicht gleich gut ist und haben da schon so ein bisschen Angst, dass negative Gebote letztendlich zu Kosten der Qualität, der Planung und Um- und Durchsetzung von Offshore-Windparks gehen könnte.
Deshalb sympathisieren wir auch mit Differenzverträgen, weil wir dann auch die Hoffnung haben, dass sich über diese anteilige staatliche Risikoübernahme letztendlich auch zusätzliche Kriterien daran andocken lassen können, die, wie bei Herrn Messerschmidt, wie er gesagt hat, eher auch soziale Standards berücksichtigen sollten. Und wir kommen natürlich von naturschutzfachlichen Kriterien. Wir erleben heute immer wieder, dass sich einige Betreiber und die Branche doch so ein bisschen schwer tut, ein bisschen mehr zu machen als notwendig. Und wenn man da Anreize schaffen könnte, um Umweltauswirkungen zu minimieren, ich denke da an Radarüberwachung, an Abschaltautomatiken, Beteiligungen von Forschungsprojekten und Ähnliches, wenn man das andocken könnte an das Modell der Differenzverträge, ich glaube, dann würde auch die Natur von diesen Vergütungsmodellen noch mal profitieren können. Insofern sympathisieren wir mit einem anderen Modell, mit den Differenzverträgen.
Dankeschön. Herr Müller von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen, die ich an Herrn Maurer richten möchte. Zum einen möchte ich auf eine Frage zurückkommen, die bereits mein Kollege Peter Bläser an Sie gerichtet hat, hinsichtlich der Potenziale des Ausbaus. Und da war Ihnen die Zeit ein bisschen davongelaufen. Es würde mich aber genauso interessieren. Und das Interesse von Peter Bläser ist auch noch nicht erkaltet. Und dann würde ich Ihnen, nachdem wir auf das Thema, inwieweit CFD gegebenenfalls eine Marktintegration befördern oder erschweren oder sich neutral verhalten. Sie hatten dazu ja eine Einschätzung gehört, von Ihnen noch mal genauer nachgefragt und beantwortet bekommen, wie Sie die Chancen einschätzen, die es gibt, wenn sich das Modell der CFD nicht ganz bewähren sollte oder jedenfalls nach einiger Zeit überkommen sein sollte, diese wieder abzuschaffen.
Eine Frage an Herrn Maurer, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Würden Sie ganz kurz noch mal sagen, was Sie zu den Potenzialen genau wissen
Entschuldigung,
wollen?
Entschuldigung, ich muss jetzt wissen, an wen die zweite Frage noch mal
war. Beide an Herrn Maurer, wie ich eingangs gesagt habe.
An Herrn Maurer.
Die Ausbaupotenziale hatte Peter Bläser in der vorvergangenen Runde nachgefragt. Und ich würde gern die Frage der Abschaffungsmöglichkeit CFD wissen.
Okay, Herr Maurer, bitte.
Also ich glaube, bei den Ausbaupotenzialen sind wir, was die Mengen angeht, ja durchaus bei ambitionierten Zielen mit den 40 Gigawatt bis 2040. Das wird man irgendwie hinbekommen aus meiner Sicht energiewirtschaftlich. Die wird man auch netztechnisch unterbringen können. Ich sehe durchaus auch die Möglichkeit, weil es sehr viel Kapital gibt, das auf der Kapitalmarktseite zu finanzieren. Also insofern sehe ich da auch mit dem Modell der zweiten Geburtskomponente keine großen Hürden. Bei der Frage der Abschaffungsmöglichkeiten der CFD sehe ich da sehr viel erheblichere Hürden, weil wir erstmal einen Schritt zurück machen würden. Ja, wir haben jetzt allmählich nicht nur im Offshore-Windbereich, sondern auch bei den anderen erneuerbaren Technologien den Schritt getan, dass die anfangen, Marktpreisrisiken zu übernehmen. Das Modell der gleitenden Marktprämie ermöglicht das. Jetzt würden wir einen Schritt zurück machen, Marktpreisrisiken wieder rausnehmen. Vermutlich würden wir das nicht perspektivisch auf die Offshore-Windenergie beschränken können, sondern wir müssten damit rechnen, dass wir dieses Modell auch anderen Technologien anbieten können, schlichtweg, weil die Offshore-Investoren im erneuerbaren Energienbereich die professionellsten und finanzkräftigsten sind. Wenn die nicht in der Lage sind, Risiken zu übernehmen, werden es die anderen erst recht nicht sein. Damit nehmen wir aber auch der Verbrauchsseite die Absicherungsmöglichkeiten. Ja, wenn es auf der Erzeugungsseite niemanden mehr gibt, der Interesse an privatwirtschaftlichen Absicherungsverträgen hat, fehlen der Verbrauchsseite die Vertragspartner, die natürlichen Vertragspartner für Absicherungsgeschäfte. Das heißt, die werden dann auch anfangen, in vermehrtem Maße, und die Industrie macht das an der einen oder anderen Stelle schon, nach staatlicher Strompreisabsicherung zu rufen. Und wir kommen dann in eine Spirale, aus der wir aus meiner Sicht ganz schwer noch mal rauskommen, in denen der Staat Investitionen auf der Erzeugungsseite und Strompreise auf der Verbraucherseite garantiert. Und dann hat niemand mehr einen Anreiz, zu einem marktwirtschaftlichen System an dieser Stelle zurückzukehren.
Danke. Frau Dr. Verlinden von den Grünen, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Zehlinger vom VDMA. Und zwar interessiert mich, wie Sie die Absicht der Bundesregierung zum Thema grüner Wasserstoff bewerten. Da ging es ja auch darum, einen Ausbau zu schaffen, dass grüner Wasserstoff auch in Deutschland produziert wird. Und da ist Ihr Verband ja auch dann nicht ganz unwichtig oder beziehungsweise die Mitgliedsunternehmen, die dann da auch entsprechende Anlagen herstellen. Die Frage ist, passt das zusammen aus Ihrer Sicht bezüglich der Annahmen des Stromverbrauchs der Zukunft, von dem ja auch die Bundesregierung jetzt bei ihrem Referentenentwurf des EEGs ausgegangen ist? Und warum müssen wir dafür nicht möglicherweise doch noch mehr Offshore-Kapazitäten auch einplanen zusätzlich?
Herr Zehlinger, bitte.
Ja, vielen Dank. Müsste man. Um es relativ kurz zu machen. Also Punkt 1, wir glauben, dass der Weg, den wir jetzt als erste Schritte unter der Wasserstoffstrategie machen, sehr, sehr richtig ist. Wir glauben auch wenn wir fest davon ausgehen, dass später wir tatsächlich einen Weltmarkt für Wasserstoffderivate sehen werden, dass es absolut richtig ist, eine heimische Wasserstofferzeugung aufzubauen.
erstens als Lernkurve und zweitens insbesondere dort, wo ich sehr direkt große Mengen verbrauchen kann, das natürlich auch ein unter Umständen sehr, sehr günstiges Modell am Schluss sein wird. Kommt man dann dazu, dass man diese 5 Gigawatt hat, dann ist das relativ einfach. Alle Experten sagen, unter 4000 Stunden brauchst du so einen Elektrolyseur nicht zu bauen. Dann kommen wir auf 20 Terawattstunden Stromverbrauch. So, die sind bisher in dem Stromverbrauch, die 580 Terawattstunden der Bundesregierung, so nicht drin. Bei aller Liebe zur Energieeffizienz halten wir sowieso diese 580 schon für eigentlich zu niedrig. Wir haben uns mal so ein Sammelsurium der Studien angeguckt, die wir für seriös halten, und kommen dann also drauf, dass da eigentlich noch mal 10% mehr mindestens dabei sein müssten. Das bedeutet, dass wir mit dem Mix an Ausbau, das jetzt ja absehbar ist seit Vorlage auch des EEG-Entwurfs mit dem Onshore-Ausbau und dem PV-Ausbau, dass wir dort vermutlich Stand heute die 65% verfehlen werden. Davon müssen wir, glaube ich, im Moment ehrlich gesagt ausgehen. Da ist aber natürlich doch noch eine ganze Menge Zeit bis dahin. Also wir haben ja noch Steuermöglichkeiten und wir gehen sowohl bei den 20, aber vor allen Dingen auch bei den 40 Gigawatt davon aus, dass das sozusagen eine Untergrenze dessen ist, was jetzt vorgesehen wird. Und insbesondere bei den 40 bin ich persönlich auch ziemlich sicher, dass wir da noch mal eine Nachsteuerung sehen werden. Vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu dem Einsatz von auch Offshore-Wind und Wasserstoff. Erstens, für große Volumina werden wir dieses ganze Thema Überschussstrom nicht in dem Maße sehen in den nächsten Jahren, ja, sondern wir haben dort bisher wenige Stunden. Wenn Sie sich dann eben die Investitionen in Elektrolyseure angucken, 4000 Stunden erreichen Sie sonst nie im Leben. Es gibt schöne, ganz dezentrale Modelle. Guck an Saatow an, da oben tut sich ja eine Menge. Aber das ist nicht der Träger einer Wasserstoffwirtschaft, sondern der Träger einer Wasserstoffwirtschaft werden große Volumina sein, die wir auch in große Infrastrukturen dann hineinbringen müssen. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir werden nachsteuern müssen.
Dankeschön. Jetzt spricht der Kollege Saatow von der SPD.
Ja, meine Frage geht an Herrn Timm. Also wir haben in der Offshore-Windenergie ja eine Kostendegression erlebt in den letzten nicht mal 10 Jahren, sondern in den letzten 7 Jahren, die ihr Beispiel sucht. Sowohl in der fossilen Energie als auch in der erneuerbaren Energie. Nirgendwo haben wir so eine starke Kostendegression gehabt, sodass wir jetzt über Zero Bits reden. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir über 19,6 Cent pro Kilowattstunde gesprochen haben. So, und hier haben wir jetzt die Situation, wir haben Zero Bits, also im Prinzip keine Marktteilnahme oder keine subventionierte Teilnahme mehr. Und ich frage mich jetzt, wie wird die Kostenentwicklung eigentlich sein? Also wir haben mit CFD die Möglichkeit, Kostensenkungen durchzuführen, das EEG-Konto runterzufahren. Und ich würde gerne Ihre Sicht dazu noch mal hören.
Danke. Herr Timm, bitte.
Ja, es ist vollkommen richtig, genau. Also Differenzverträge führen dazu, dass die volkswirtschaftlichen Kosten sinken und dass der Strompreis, der an die Industrie weitergegeben werden kann, international wettbewerbsfähig ist. Das hat Differenzverträge haben also dahingehend gleich zwei oder gleich mehrere positive Effekte. Wir geben also Kosteneffizienz weiter, sichern damit den Investitions- und Industriestandort in Deutschland. Das schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Wir erhöhen mit den Differenzverträgen auch die Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich an der Stelle erwähnen möchte. Denn wenn Sie vom Zeitpunkt der Bezuschlagung bis zum Zeitpunkt Ihrer finalen Investitionsentscheidung mehrere Jahre ins Land gehen und in diesem Zeitraum regulatorische Veränderungen erfolgen, die dann Einflüsse auf das Strompreisgefüge haben, und davon gibt es reichlich, dann stellt sich natürlich vorher die Frage für Sie, ob Sie überhaupt lieber nicht realisieren und dann und eine Penale in Kauf nehmen. Die Kompatibilität mit den europäischen Fördersystemen habe ich schon genannt. Ich möchte auch noch auf das Thema Akteursvielfalt an dieser Stelle kurz eingehen. Wir brauchen Akteursvielfalt, um Wettbewerbsintensität zu erhalten. Wir haben bereits gesehen, dass hochriskante Finanzierungssysteme, wie wir sie zum Beispiel in den Niederlanden sehen, dazu führen, dass sich die Akteure zurückziehen. Vattenfall hat in der letzten Ausschreibungsrunde dort zum Beispiel gar nicht teilgenommen. In der letzten Runde waren 2 Bieter nur noch dabei. Und das zeigt eben, dass die Finanzierungsbedingungen für die Aufrechterhaltung der Akteursvielfalt von so grundlegender Bedeutung ist. Und einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, der eben ganz massiv gegen die zweite Gebotskomponente spricht. Das sind die verfassungsrechtlichen Zweifel, die Sie möglicherweise auch schon aus den Medien entnommen haben. Hier findet nochmals ein Eingriff in die Eigentumsrechte der ehemaligen Projektrechteinhaber statt. Dadurch, dass die Projekte nämlich nicht realisiert werden konnten, wurden Eintrittsrechte gewährt, die durch die zweite Gebotskomponente nochmals entwertet werden. Aus meiner Sicht sind dies die sechs wesentlichen Gründe, die gegen die zweite Gebotskomponente und für die Einführung von Differenzverträgen sprechen. Danke.
Dankeschön. Herr Helfrich von der CDU-CSU.
Ja, herzlichen Dank. Herr Güsewell, eine Frage an Sie. Sie als ENBW gelten ja durchaus als Erfinder der Null-Cent-Gebote, beziehungsweise Ihr Name wird regelmäßig in dem Zusammenhang angeführt. Und Sie nehmen auch eine gewisse Sonderrolle ein in der jetzigen Diskussion um das Thema CFD versus das, was wir im Gesetzentwurf sehen mit der zweiten Gebotsrunde. Mich würde interessieren, wie die Position der ENBW in dieser Thematik ist und vor allem auch, welche Refinanzierungsmöglichkeiten Sie sehen als große Utility, tatsächlich das Ganze dann sowohl von der Finanzierungsseite her, aber dann eben auch von der Marktseite her zu stemmen.
Herr Güsewell, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. In der Tat, wir sehen, dass die erneuerbaren Energien Technologie für Technologie derzeit die Marktreife erreicht. Im Übrigen nicht nur die Offshore-Windenergie, sondern auch die Photovoltaik. Wir selber bauen ja bereits ein großes Projekt, das außerhalb des EEGs stattfindet, und bereiten die Bauentscheidung für zwei weitere Projekte vor. Der CFD ist ohne Zweifel aus Projektsicht, aus Einzelprojektsicht, die bessere, die sichere wirtschaftliche Grundlage. Sie nimmt Risiken raus, die der Betreiber nicht weiter berücksichtigen muss, und schafft insofern eine, lassen Sie mich sagen, komfortable Ausgangssituation für die Kalkulation. Die Frage, die uns umtreibt, ist aber über das Projekt hinausgedacht die Frage des Systems, die Frage, was es für andere Erzeugungstechnologien bedeutet, und das ist schon in einem Beitrag von Herrn Maurer angeklungen, insbesondere die Frage, ob wir damit nicht zwangsläufig an anderer Stelle dann in ähnliche Absicherungsinstrumente hineinlaufen, Stichwort Kapazitätsmarkt. Wir selber tun uns mit der zweiten Gebotskomponente, wie sie jetzt vorgeschlagen ist, aber auch schwer. Warum? Wir glauben zwar, dass die Technologie die Marktreife erreicht, aber die zweite Gebotskomponente in ihrer jetzigen Ausführung sieht vor, dass die Projekte unabhängig von der Marktsituation mit einem festen Betrag diese Netzkostenzuschüsse leisten müssen. Deswegen haben wir als Mittelweg den Vorschlag gemacht, eine Erlöskomponente, eine Erlösobergrenzenkomponente einzuführen. Projekte, die also zunächst in der Auktion mit null Geboten antreten, müssten einer zweiten Gebotsrunde Gebote abgeben auf den Marktpreis, ab dem sie Teile der Zusatzerlöse dann in Form eines Netzkostenzuschusses abgeben würden, abführen würden. Das wäre ein leistungsabhängiges Entgelt, wenn es den Projekten im Markt gut geht, weil Marktpreise hoch sind, würden Abführungen stattfinden und keine feste Vergütungskomponente. Unabhängig davon begrüßen wir als Betreiber sehr klar die Ziele, die sowohl in Richtung 2030 als auch 2040 gesetzt sind. Die Technologie, das möchte ich nur noch mal ansprechen, hat lange Vorlaufzeiten, lange Planungszeiten, und da braucht es Orientierung.
Dankeschön. Herr Kotri von der AfD.
Meine Frage geht an Herrn Reitz, nochmal bezüglich der Marktwirtschaft, auch hier bei dieser ganzen Thematik. Also wir sind ja meilenweit von der Marktwirtschaft hier bei den erneuerbaren Energien entfernt. Regelmäßig fallen ja die systemischen Kosten unter den Tisch und auch die Diskriminierungskosten für andere Energieträger. Wir werden vermutlich mit der Erhöhung der erneuerbaren Energien weiterhin die Anachronismen haben, dass wir negative Strompreise haben und vieles, vieles andere mehr. Und da würde mich ganz gerne noch mal Ihre Sicht der Dinge interessieren, wie sich das in Zukunft entwickeln kann, wenn wir da wieder mehr Marktwirtschaft reinbringen würden.
Danke. Herr Reitz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich teile Ihre Ansicht nicht ganz, dass wir meilenweit von der Marktreife der erneuerbaren Energien entfernt sind und damit von der Marktwirtschaft. Gerade diese Null-Cent-Gebote zeigen, dass wir erneuerbare Energien zu Marktpreisen herstellen können. Und da ist ENBW ein gutes Beispiel dafür. Aber Sie sehen auch andere Anlagen, große Anlagen, die in Deutschland gebaut werden, außerhalb des Förderregimes, und die dann in langfristigen Verkaufsverträgen zu Industriekunden entsprechend vermarktet werden. Insofern haben wir schon heute nach der langen Lernkurve, die wir durchschritten sind, eine funktionierende Marktwirtschaft, auch für erneuerbare Energien. Wir sehen das auch zum Beispiel an den ersten Anlagen, die jetzt Ende nächsten Jahres aus der Förderung rausfallen. Auch die haben Anschlussfinanzierungen im Markt abgeschlossen. Das ist ein Bereich, wo diese langfristigen Stromlieferverträge, also diese Power Purchase Agreements, auch in Deutschland heute schon funktionieren. Und da muss man sagen, ist auch die Marktintegration schon weit fortgeschritten. Zu dem Stichwort negative Strompreise noch etwas. Das ist nur bedingt eine Folge der Förderung von erneuerbaren Energien, sondern vielmehr eine Frage, wie flexibel und wie schnell können konventionelle Energieträger angeworfen werden oder auch wieder runtergefahren werden in den großen Kraftwerken. Das heißt, es wird immer mal wieder stundenweise negative Strompreise geben. Das ist auch an sich nichts Schlimmes oder Gefährliches, sondern eher ein Anreiz für Flexibilität. Das ist nämlich genau eine Preiskomponente für Flexibilität. Und wenn wir die Flexibilitätsmärkte, die jetzt entstehen, fördern wollen, dann müssen wir die Marktintegration voranschreiten und nicht mit der Einführung von CFDs das Marktpreisrisiko von den Akteuren wieder wegnehmen.
Danke, Herr Saathoff, bitte von der SPD.
Ja, meine Frage geht an Herrn Zehlinger. Und zwar geht das eigentlich über das Gesetz hinaus. Also die Frage ist zwei, dreimal angeklungen von Herrn Maurer, was passiert eigentlich später? Also wenn sich CFD festsetzt, dann würden wir das ja auch für Onshore und für PV eventuell erleben können. Ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn wir auch im Onshore-Sektor dann wieder in das EEG-Konto zurückzahlen können oder im PV-Sektor. Ich hätte eher das gegenteilige Problem, wenn wir nämlich künftig Anschlusspreise festlegen würden, auch für Onshore-Windenergieanlagen und für PV-Anlagen, dass wir dann in echte Schwierigkeiten kommen, dass keiner mehr so etwas bauen will. Dazu hätte ich gerne Ihre Ansicht.
Herr Zehlinger, bitte.
Also tatsächlich glauben wir, dass sowohl von der energiewirtschaftlichen Seite, auch die Frage, welche PPAs und so weiter kann ich überhaupt gestalten, bis hin zu der eben angesprochenen Frage, wo kann ich vielleicht auch eine Wasserstoffproduktion dran koppeln, dass dort tatsächlich Offshore erstmal ein komplett anderes Segment ist, also unser sehr dezentrales System sowohl für PV als auch für Wind Onshore. Wir sehen dort, muss man ehrlich sagen, dass dort eigentlich der Effekt, dass wir dezentrale Lösungen finden, also sowohl Speicher dazu zu bauen, als auch erste Ansätze Wasserstoff, aber im Moment ist es, glaube ich, eher ein Speicherthema, dass das dort deshalb blüht, weil das System funktioniert. Also ich würde nicht unmittelbar die Analogie ziehen, wenn wir CFDs bei der Großtechnologie Offshore machen, dass wir das dort auch bei den anderen beiden brauchen. Ich weiß, dass man da je nach Projektion auch zu anderen Ergebnissen kommen kann, aber das hängt auch davon ab, welche nachfolgenden Marktaspekte habe ich dann. Also deshalb, ich würde diesen Automatismus nicht sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir das im Moment direkt brauchen. Da sind wir sehr davon überzeugt. Viel wichtiger ist natürlich, dass wir insbesondere bei Onshore überhaupt erstmal wieder die Bedingungen schaffen, dass entsprechend überhaupt Projektierungsaktivitäten da sind. Dort ist unser Eindruck, dass deutlich unterhalb der Kategorie von Investoren, die sich mit Offshore beschäftigen und, dass dort eine ganz erhebliche Menge an Akteuren da ist, die sehr wohl in dieses Geschäft gerne einsteigen würden, auch in der heutigen Verfassung. Nur dort müssen wir Projektrisiken auf eine ganz andere Art rausnehmen, nämlich endlich vereinfachen, verschlanken und schneller werden.
Danke, Herr Dr. Lenz, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Maurer und an den Herrn Zehlinger. Es hieß ja vorher, ich glaube, der Herr Güsewell hat es kurz angesprochen, dass es ja vielleicht auch eine Art Zwischenweg geben könnte zwischen CFD und zwei Gebotenkomponente beziehungsweise ein CFD mit einer sehr stark marktlichen Komponente. Haben Sie da Fantasie für sowas? Wie könnte sowas aussehen oder ist es aus Ihrer Sicht schlecht möglich?
Herr Maurer, mit der Bitte, was übrig zu lassen für Ihren Kollegen.
Also erstmal, wir haben auch das Erlösmodell uns sehr genau angeschaut. Wir, da unterscheiden wir uns ein bisschen von der Bewertung von Herrn Güsewell, glauben, dass das Modell mit der zweiten Gebotskomponente letztendlich für die Akteure weniger Risiken bedeutet. Das Erlösmodell klingt besser in der Wirkung, als es ist. Der Punkt beim Erlösmodell ist, Sie müssen in guten Jahren zurückzahlen, Aber in schlechten Jahren wird Ihnen die Zurückzahlung nicht erspart. Das heißt, im Zeitverlauf, wenn Sie mal ein gutes, mal ein schlechtes Jahr haben, ist das bei der zweiten Gebotskomponente neutral. Bei dem Erlösmodell ist es nicht neutral, weil im Guten müssen Sie zahlen und das Schlechte müssen Sie trotzdem mitnehmen. Das ist, deswegen ist aus unserer Sicht die zweite Gebotskomponente an dieser Stelle überlegen. Das andere bei den CFDs, Herr Timm hatte vorhin angesprochen, CFDs könnte man ja auch mit dem PPA-Modell kombinieren. Und ich habe das auch in der Stellungnahme des BWO mit Interesse gelesen. An dieser Stelle würde ich noch mal sagen, das sehe ich nicht. Das ist für mich so ein Fall von Chancen privatisieren, Risiken sozialisieren. Es fehlt ein bisschen die Zeit, um das auszuführen, aber das wäre letztendlich eine erhebliche Subvention an die Industrie, ein solches Modell, und würde auch wiederum vermutlich nur mit einem Auktionsmechanismus oder sowas funktionieren.
Danke, Herr Zielinger.
Also von der Herstellerseite, wenn Sie einverstanden sind, würde ich meine Minute an den Herrn Thiem weitergeben, weil ich glaube, dass er da deutlich präziser antworten kann.
Ist der Fragesteller einverstanden?
Ja. Ja, passt.
Bitte schön. Herr Timm.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne kurz darauf eingehen, weil natürlich unser Vorschlag für ein CFD-Plus-Modell, mit dem wir natürlich auch an die Industrie herangetreten sind, sieht eben nicht vor, dass die Betreiber oder Teilnehmer an den Ausschreibungen mehr Erlöse erzielen, nur weil sie ein PPA eingehen. Sondern es sieht im Prinzip vor, dass nach der Ausschreibung eine weitere Auktionsrunde stattfindet, in der dann die Konditionen aus dem CFD an interessierte Abnehmer abgenommen werden. Der Vorteil besteht darin, dass der Strompreis-Hedge dann aus dem EEG herausgenommen ist. Das heißt, eventuelle Kosten würden dann auch gar nicht ins EEG-Konto gehen. Das EEG-Konto ist nur der Rettungsfallschirm, falls der PPA-Stromabnehmer ausfällt und damit sich das Ausfallrisiko für den Projektinhaber realisiert.
Dankeschön. Jetzt fragt als Nächstes die Frau Wieser.
Ja, meine letzte Frage nochmal an Herrn Reitz. Die EEX ist ja international tätig. Können Sie vielleicht noch so ein bisschen erzählen oder auch bewerten, wie die Marktteilnahme der Erneuerbaren im Ausland ist?
Herr Reitz, bitte.
Ja, danke für die Frage. Kann ich gerne tun. Die wenigsten wissen ja, dass die EEX inzwischen die größte Strombörse der Welt ist und wir allein in Europa mehr als 20 Länder abdecken, wo wir Strom über die Börse hier in Deutschland handeln. Insofern haben wir natürlich auch Vergleichsmöglichkeiten von anderen Märkten. Hier ist ja, Herr Timm hat erwähnt, es gibt natürlich auch wissenschaftliche Studien dazu, beispielsweise von der Universität Cottbus und gemeinsam mit dem College in London, die ja auch solche Vergleiche unabhängig von Fördersystemen gemacht haben. Und auch zu dem Schluss kommen, und das ist, glaube ich, das, was man auch mit erwähnen muss, wenn man diese Studie zitiert, dass die erneuerbaren Energien, gerade im Offshore-Bereich, jetzt eine wettbewerbsfähige Option sind, unabhängig von dem Fördersystem. Und dass die Autoren hier empfehlen, statt sich weiter auf Förderregime zu konzentrieren, eher die Rahmenbedingungen zu optimieren, um einen marktbasierten Zugang für Offshore-Wind ins Augenmerk zu nehmen. Das ist so ein Thema, wo man sozusagen im wissenschaftlichen Vergleich schon was sieht. So eindeutig, wie das hier dargestellt wird, ist das eben nicht. Und es ist insbesondere gar nicht davon abhängig, ob man CFD-Modelle hat oder andere Förderregime. Wir decken natürlich auch Länder ab, in denen es gar keine Fördersysteme gibt. Und auch dort sehen wir ja, dass erneuerbare Energien zugebaut werden, und zwar im erheblichen Maße. Optimales Beispiel dafür ist Spanien. Wenn Sie sich anschauen, was im spanischen Markt passiert an Zubau von erneuerbaren Energien, ohne dass das von staatlichen Fördersystemen beeinflusst wird, dann ist das ein Beispiel, wo man feststellt, dass wir eben nicht isoliert sind in Europa mit diesem Ansatz, hier wettbewerbliche Märkte aufzubauen und von staatlichen Garantien abzusehen. Der Markt in Spanien passiert im Wesentlichen über langfristige Power Purchase Agreement mit großen Industrieabnehmern. Und diese Verträge werden dann anschließend über die Börse und das Clearinghouse abgesichert, sodass auch die Ausfallrisiken da abgedeckt sind. Letztendlich ist der Gesetzentwurf hier auch ein Schritt weit ein Einstieg in den Ausstieg der Förderung. Und das würde man mit CFDs, wo man ja mal 20 Jahre Commitment eingeht und dieses System vielleicht auch nicht sofort wieder wechseln will, natürlich nicht haben.
Dankeschön. Herr Dr. Schulze von der CDU-CSU.
Ja, danke. Herr Vorsitzender, meine Frage geht an den Vertreter des NABUs. Sie haben ja hier schon verschiedene Ausführungen zu dem Thema Natur- und Artenschutz gemacht. Sie fordern ja auch eine konkrete Raumplanung, bevor man den nächsten Schritt geht, was ich also auch für richtig halte. Es gibt ja eine ganze Reihe Studien, unter anderem von der Uni Kiel, mit interessanten Ergebnissen, was die Auswirkungen der bisherigen Windparks sind. Halten Sie die für ausreichend, um dann in den Raumordnungsplan mit einzufließen? Oder sind Ihrer Auffassung nach weitere Untersuchungen erforderlich, was ja dann auch einen gewissen Zeitumfang in Anspruch nimmt?
Herr Dr. Detloff, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich glaube wirklich, dass das FDZ, die Universität Kiel, da eine ganz wichtige Arbeit geleistet hat in den letzten 2-3 Jahren. Und alles, was wir letztendlich über Meideradien, über Raumwirkung, über Flächenverluste kommen, wissen, das kommt aus dieser Arbeitsgruppe von Professor Garte. Ich glaube deshalb, dass das das Grundgerüst der maritimen Raumplanung sein muss, wenn man sich den Sektor Offshore-Windkraft anschaut. Also ja, ich glaube, das ist ausreichend. Und ich sage aber auch nein, weil es natürlich noch offene Fragen gibt. Das ist in der Wissenschaft eigentlich immer so, dass wir nie diese hundertprozentige Sicherheit haben. Und natürlich gibt es noch mal weitere Fragestellungen, gerade der kumulativen Betrachtung. Also wie wirken auch unterschiedliche Sektoren? Wir haben zum Beispiel sehr spät gelernt, dass gerade der Wartungsverkehr für die Windparks eine erhebliche Beeinträchtigung für die Meeresumwelt darstellt, die wir bisher in Raummodellen noch nicht berücksichtigt haben. Und gleichzeitig lernen wir auch jetzt erst, dass unser Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 nur wertvoll sein kann, wenn wir zusätzlich wichtige Migrationskorridore frei von anthropogenen Nutzung halten. Auch da, glaube ich, haben wir durchaus noch Bedarf, auch wenn wir da schon ganz gut Bescheid wissen, gerade aus dem Ostseeraum, was die Rügenschonlinien oder auch die Vogelfluglinie über Fehmarn letztendlich für den europäischen Vogelzug bedeuten. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viel, was uns heute in die Lage versetzt, eine nachhaltige maritime Raumplanung vorzunehmen. Aber ich glaube, Herr Schulze, Sie wissen ganz gut, die Wissenschaft ist da noch nicht am Ende. Und ich glaube, da ist noch viel Forschungsbedarf.
Danke. Kollege Sartow, bitte.
Ja, es gibt jetzt Irritationen, weil ich wollte eigentlich Heiko Messerschmidt noch mal fragen zu seiner Bewertung des EEG-Entwurfs. Aber der ist jetzt irgendwie aus der Leitung geflogen.
Wir gucken mal. Kollege Messerschmidt, sind Sie noch da? Er ist weg. Okay.
Ja, vielleicht, Herr Timm, wollen Sie da noch mal ein paar Anmerkungen zu machen oder Herr Zehlinger? Messerschmidt wäre jetzt der Richtige gewesen, aber so ist die Welt.
Das ist das Problem dieser Digitalisierung.
Aus der Hüfte heraus schießen. Tatsächlich kann ich da vielleicht 1-2 Hinweise geben. Grundsätzlich würden wir es sehr begrüßen, wenn das EEG weiterhin natürlich Ausbauziele definiert. Aber vor allem, und das ist aus Sicht der Offshore-Branche ein Punkt, der uns sofort aufgefallen ist, das ist die vorgesehene Änderung von Paragraph 51 des bestehenden EEGs, die sogenannte Verschärfung der 6-Stunden-Regelung. Heute ist es ja so, dass wenn der Marktpreis 6 Stunden in Folge am vortägigen Spotmarkt negativ ist, dass dann für diese Zeit und die darauf folgenden Stunden mit negativen Marktpreisen, eine komplizierte Regelung, keine Marktprämie ausgeschüttet wird. Das stellt Investoren vor ganz erhebliche Probleme, denn sie wissen ja nicht, wie oft negative Marktpreise auftreten, und sie können das auch ehrlich gesagt nicht gut bewirtschaften. Denn wenn es der Politik nicht gelingt oder wenn es Politik nicht gelingt, die Nachfrageseite durch zum Beispiel die Wasserstoffstrategie in entsprechendem Umfang zu flexibilisieren oder andere Flexibilisierungen am Strommarkt zu erzielen, dann laufen Investoren da in ein ganz signifikant hohes Risiko rein. Das heißt also auch bei der Gebotsabgabe, das wird sich dann wieder in der Gebotsabgabe widerspiegeln, wird sich das ganz genau entsprechend mit höheren Geboten wiederfinden. Ich möchte die verbleibende Zeit ganz gerne an der Stelle noch nutzen, um noch einmal kurz abzubiegen, und zwar um auf unsere Stellungnahme hinzuweisen. Natürlich sehen wir es so, dass das Windseegesetz nicht nur negative Seiten hat. Ich glaube, Herr Güsewell hat ja eben auch schon festgestellt, es gibt da durchaus auch wichtige und richtige Entwicklungen, wie zum Beispiel das 20-GW-Ziel und das 40-GW-Ziel. Es gibt allerdings auch ganz erhebliche Kritikpunkte. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Potenziale im Küstenmeer nicht gehoben werden und da auch keine Perspektive darauf gegeben wird. Wir haben uns in diesem Zusammenhang haben wir auch eine Küstenmeerregelung vorgeschlagen und da verweise ich ganz explizit auch auf unsere Stellungnahme. Des Weiteren haben wir natürlich Probleme damit, dass die Ausschreibungen unter den Vorbehalt von Zusagen der Netzbetreiber abhängig gemacht werden, dass die Netzanbindungen da sein werden. Das kann im Zweifel dazu führen, dass da wenige Wochen entscheidend sind, ob eine Ausschreibung überhaupt stattfinden kann. Und es ist unklar, ob diese Ausschreibungen nachgeholt werden können. Aus unserer Sicht ist es ganz zwingend notwendig, dass wir hier eine Ermessensentscheidung in das WindSeeGesetz integriert bekommen, damit eine sachgerechte Entscheidung zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorgenommen werden kann. Und diese Muss-Entscheidung sollte dementsprechend modifiziert werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Der Kollege Beutin von der Linken spricht mit ihm.
Ja, meine Frage geht nochmal an Dr. Detloff. Was mich sehr umtreibt, ist, wie kann man verhindern, dass Naturschutz zu einem Instrument der Gegner der Energiewende und der Gegner des Klimaschutzes gemacht wird? Und vor diesem Hintergrund, wie könnte man das Verfahren für die Zeit nach 2030, das heißt für die zukünftigen Ausschreibungsmengen gestalten, sodass man Klimaschutz und Artenschutz und Naturschutz miteinander in Einklang bringt?
Dr. Detloff, bitte.
Ja, vielen Dank. Diese Sorge treibt mich auch um. Wir müssen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz zusammendenken. Und vielleicht habe ich jetzt noch mal Gelegenheit, die von mir schon vielfach zitierte maritime Raumordnung so ganz kurz mal zu beleuchten. Weil ich glaube, sie bietet uns die Möglichkeit. Denn ich glaube, ich hatte ja schon durchblicken lassen, letztendlich alles, was jenseits der 20 Gigawatt realisiert werden soll, geht nur, wenn wir an anderer Stellung Druck aus dem System nehmen. Das heißt, wir müssen an die anderen Sektoren heran. Und dieses Instrument oder dieses Instrumentarium bietet letztendlich die maritime Raumordnung. Und die findet so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, viele von Ihnen da schon sich mit beschäftigen. Sie läuft jetzt ungefähr seit einem guten Dreivierteljahr, der Fortschreibungsprozess. Und wir stehen praktisch 2 Wochen vor der Öffentlichkeitsbeteiligung. Und federführend ist das Bundesamt für Seeschifffahrt, diesmal als Fachbehörde nicht des Verkehrsministeriums, sondern des Innenministeriums, des Verantwortlichen. Und hier werden unterschiedliche Konzeptionen diskutiert. Und wir hatten in einem Erstentwurf für die maritime Raumplanung von Nord- und Ostsee so 3 unterschiedliche Konzeptideen. Das eine ist, wir halten an der traditionellen Nutzung fest, wo ich Übernutzung zusage, weil das hat uns vom Umweltzustand dahin geführt, wo wir heute sind. Dann gab es ein Klimaschutzszenario und ein Meeresnaturschutzszenario. Und diese Szenarien haben sich unterschieden über den Ausbaupfad Offshore-Wind in erster Linie von 25 bis etwa 50 Gigawatt. Und was das Windenergie auf Seegesetz nun gemacht hat, ist eigentlich, und was das BSH jetzt gerade übernimmt in diesem Prozess, ist, wir machen mit der traditionellen Übernutzung weiter und packen die 40 Gigawatt obendrauf. Das kann naturschutzrechtlich nicht funktionieren. Wir haben heute schon Erheblichkeitsschwellen gerissen und da müssen wir umsteuern. Und das kann die maritime Raumordnung, indem sie letztendlich Vorrang und Vorbehalt und Ausschluss formuliert. Über einen Stakeholder-Dialog auf Grundlage von wissenschaftlichen Empfehlungen. Das ist das, was Herr Schulz auch ansprach. Und ich glaube, deshalb kann ich nur empfehlen, dass wir diese Ausbauzieldiskussion letztlich der maritimen Raumordnung überlassen. Dort müssen wir gucken, erstmal 20 Gigawatt vernünftig zu planen, an die wenigsten kritischen Standorte. Und dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht einzelne Flächen unter Vorbehalt stellen, die wir perspektivisch weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, eine ganz besondere Bedeutung kommt da auch den Meeresschutzgebieten zu. Denn auch in denen findet heute Nutzung statt. Und ich glaube, auch gut gemanagte Meeresschutzgebiete, die vielleicht frei von Fischerei sind, die könnten auch helfen, letztendlich in der Nord- und Ostsee Raum für Offshore-Wind zu generieren. Und deshalb nochmal unser Appell, keine Ausbauziele über 20 Gigawatt im Windseegesetz, den Naturschutz auf Augenhöhe mit dem Klimaschutz und mit industriepolitischen Zielen verankern und der Raumordnung die Zeit geben, die wir brauchen, um wirklich nachhaltig Windenergie in der deutschen Nordostsee zu planen. Vielen Dank.
Danke. Die letzte Frage stellt Frau Dr. Verlinden.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Zehlinger. Gerade bezüglich eines längerfristigen Ausbauziels wüsste ich gerne noch mal Ihre Perspektive. Sie haben das Ziel an und für sich ja eben schon mal kurz eingeordnet. Aber wie glauben Sie denn, sollte jetzt die Planung zu der Umsetzung dieses Ziels und vor allen Dingen auch für einen Interessenausgleich aussehen?
Danke, Herr Zehlinger, bitte.
Lassen Sie mich kurz einen Aspekt vorwegstellen. Das ist der, wir reden bei einem 2030er Ziel bereits über eine Phase, wo wir später auch ins Repowering kommen. Das heißt, es bedeutet nicht automatisch mehr Leistung, dass wir dann auch zusätzliche Flächen belegen. Also Je nach Menge, klar. Ja. Aber erstmal, wir kriegen auch dann, wir haben es ja eben gehört, die Anlagen sind heute dreimal so groß wie die ersten. Das ist der erste Effekt. Tatsächlich werden wir dort, und da stimme ich hier völlig zu, einen sauberen Prozess brauchen, der sagt, wie viele Flächen, welche Flächen können wir vernünftig dort einplanen. Und ich glaube, was der Teil der Industrie ist, ist auch tatsächlich, dass wir darstellen, was die Anlagen bis dahin können, werden, sollen und tun. Und auch, wo wir Ansätze sehen, wir haben es vorhin auch bei dem Gründungsthema gesehen, dass dort ja Lösungen gefunden wurden. Ich glaube, das ist etwas, wo wir den Innovationspfad da auch mit einbauen müssen. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen. Klar ist aber auch, dass wir ganz klar sagen müssen, wir sind den Weg der Energiewende gegangen und wir brauchen eine solide Planungsgrundlage auch für die Industrie und eine klare Perspektive. Und deshalb ist, glaube ich, der Punkt, das 2030er-Ziel jetzt als ein, ich sag mal, natürlich späteren Nachjustierungen womöglich unterliegendem, aber als Punkt jetzt mit ins Gesetz zu schreiben als Orientierung, das ist bei solchen langfristigen Technologien absolut notwendig. Und ich glaube auch, nochmal mit allem Respekt davor, dass man auch tatsächlich unter Umständen nochmal nachsteuern muss oder insbesondere, wo es dann ist, nochmal nachgestalten muss, dass das politisch ein extrem wichtiges Signal ist. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, was passiert, wenn wir Klimaschutzziele nochmal erhöhen müssen, weil de facto ist natürlich ein Gedanke über die 40 Gigawatt auch ein Gedanke darüber, was ist, wenn bis 2030 doch noch mehr passieren sollte, insbesondere dann, wenn wir das Klimaschutzziel nachstellen.
Danke, wir sind damit am Ende der Anhörung angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen recht herzlich und gehe davon aus, dass Ihre Ausführungen in die Beratung der Fraktionen auch noch mal eingehen werden und möglicherweise auch zu einem Überdenken der eigenen Position führen. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei dem Sekretariat des Ausschusses, das die Technik heute schon den ganzen Vormittag einigermaßen gut, muss ich sagen, gut hingekriegt hat und die sozusagen die Voraussetzung dafür geschaffen haben, dass wir einigermaßen vernünftig tagen konnten. Recht herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie uns auch künftig wieder zur Verfügung stehen, wenn wir Sie rufen würden. Recht herzlichen Dank. Kommen Sie gut heim.
Gerne. Vielen Dank.